Ihr hört den Nana One Anime Podcast. Präsentiert von blog107.de und der Fleischerei Hübner. Fleischerei Hübner, denn Essen ohne Fleisch ist wie Bauschaum ohne Treibgas.
Eine wunderschöne Tageszeit und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nana One Anime Podcast, wo wir heute mit viel Elan in die Herbstseason 2024 starten. Mein Name ist Endo und ich habe mich dazu entschlossen, den Podcast diese Season mal so ein bisschen zu, ja, man könnte sagen, sanieren, ihn ein bisschen umzudenken, ihn ein bisschen seriöser zu gestalten. Deswegen gibt es heute diese sehr seriöse Anmod. Ich hoffe, sie gefällt euch. Aber da ich ja für die Seriosität zuständig bin, habe ich mir gedacht, hole ich mir noch eine zweite Person dran, die ja dafür zuständig ist, die ganze Zeit Pimmelwitze zu machen. Und zwar, Gabby, wie geht's deinem Pimmel today, wollte ich schon sagen. Gott, ihr Land verdirbt mich. Wie geht's deinem Pimmel heute?
Ja, mein Pimmel, der kommt dich bald besuchen in Irland. Weil Mensch, er so lang ist.
Da freue ich mich drauf.
Verstehst du? Ich hab. du kannst mich nicht Pimmelwitze freestylen lassen. Sowas muss man lange planen. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und
offensichtlich.
Ja, die hast du mir gerade nicht gegeben. Hallo. Ja. Wir machen diese Season den Stream ein bisschen ruhiger und chilliger. Vielleicht machen wir auch so ein bisschen Lounge-Musik im Hintergrund rein. Weil Endo darf nicht so brüllen, der lebt jetzt 3 Monate lang zwischen sehr, sehr dünnen Papierwänden und dann kann ich mich ja einfach anschließen, weil ich kann heute eh nicht besonders laut reden, weil ich erkältet bin. Dann machen wir heute einfach so ein.
Machen wir den Nana One ASMR Podcast.
So einen schönen, chilligen Stream heute.
Ein bisschen ins Ohr atmen. Mit meinem Guinness-Mundgeruch.
Nein. Ich habe keinen Guinness-Mundgeruch. Weiterhin Alkoholverbot im Stream. Aber ja, Freunde, ich bin in Irland angekommen. Also im letzten Podcast im vorletzten Podcast hatte ich mich ja noch aus Deutschland verabschiedet, weil ich ja jetzt einen 3-monatigen Auslandsaufenthalt hier auf der grünen Insel machen werde. Ich bin jetzt eine Woche hier und ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut. Natürlich habe ich ein kleines bisschen Heimweh. Ich meine, ich lebe ja auch sehr gerne, wo ich da lebe zu Hause und war eigentlich nie unzufrieden mit Deutschland. Außer vielleicht mit den aktuellen Wahlergebnissen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, ich habe mich gut eingelebt, meine Unterkunft ist toll, mein Vermieter ist toll, meine Arbeitskollegen sind toll, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, deswegen kann ich euch mit demselben Elan die Anime-Reviews präsentieren, wie auch bis jetzt.
Woo! gut. Ja, wenn wir gerade so ein bisschen im Ruhigen sind, wollen wir vielleicht über traurige Dinge reden? Ich habe mir gedacht, so das wäre jetzt das, was sagen, richtig Pep in den Podcast einbringen würde, so über traurige Dinge reden.
Eben. Richtig. Also ich würde sagen, bevor wir hier mit Elan und guter Laune anfangen, beschäftigen wir uns lieber erstmal mit den ernsthaften Dingen im Leben. Und zwar dem ziemlich ernstesten Ding, was es im Leben gibt, und zwar dem Tod. Genauer gesagt gab es letzte Woche eine Nachricht, die die Anime-Welt so ein bisschen erschüttert hat. Und zwar ist Sayuri, eine sehr, sehr beliebte und bekannte Anime-Sängerin, tragischerweise im Alter von 28 Jahren verstorben. Die Nachricht kam letzten Freitag. Sie ist aber schon am Montag, am 20. September, gestorben. Und ihr Ehemann hat, den sie übrigens erst im März geheiratet hat, also die haben erst im März geheiratet und jetzt ist seine Frau schon gestorben, also auf jeden Fall auch großes Mitgefühl an der Stelle, hat auf Twitter einen Post gemacht, wo er eben so ein bisschen auch die Umstände beschrieben hat und meinte, sie hatte eine chronische Krankheit, an der sie dann letzten Endes gestorben ist. Sie hat tatsächlich auch, ich glaube Ende letzten Jahres oder irgendwann Mitte diesen Jahres, sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ganz offiziell, weil damals noch von Stimmenproblemen die Rede war, wegen denen sie ihren Beruf als Sängerin nicht mehr ausüben kann, erstmal. Aber ja, man weiß nicht die genauen Details, geht uns auch ehrlich gesagt überhaupt nichts an. Also wir nehmen das, was die Familie teilt, aber wenn sie nicht mehr teilen will, ist das komplett in Ordnung.
Ich meine, irgendwas gelesen zu haben von irgendeiner chronischen Krankheit, die an der sie...
Ja, genau, es war eine chronische Krankheit, genau, richtig. Und mich selber hat das ehrlich gesagt sehr schwer getroffen, weil Sayuri tatsächlich meine Lieblingssängerin ist und war und immer noch ist letzten Endes. Und nicht nur, weil sie wirklich tolle Anime-Openings gemacht hat. Also ich finde quasi alle ihre Lieder, die sie für Anime gemacht hat. Und da sind einige sehr bekannte dabei. Zum Beispiel das Ending von Erased oder auch das Ending von Scumswish, was ich immer noch unfassbar geil finde. Aber auch aktuelle Sachen wie zum Beispiel das Ending zu Licorice Recoil. Das war übrigens ihre letzte Arbeit für einen Anime. Sondern weil ich sie tatsächlich auch mal persönlich getroffen habe. Und zwar 2019 auf der Animagic war das, wo sie als Ehrengast eingeladen war. Und da habe ich ja noch bei ninotaku.de gearbeitet und wir hatten tatsächlich ein Interview mit ihr organisiert. Und da habe ich sie dann persönlich getroffen und bin dann so in diesen Raum reingekommen und da saß sie dann und gefühlte 20 Leute von Sony Music und durfte sie dann interviewen. Und man muss dazu sagen, also ich habe sie als wahnsinnig höflich, wahnsinnig freundlich wahrgenommen. Sie hat die ganze Zeit betont, wie unglaublich sie sich darüber freut, dass sie so viele Leute in Deutschland kennen, weil sie nie gedacht hätte, dass sie außerhalb Japans irgendjemand kennt. Und man hat ja auch wirklich angemerkt, dass sie da wirklich, also das, was sie tut, mit Herzblut tut. Sie hat viel über ihre Liebe zur Musik geredet. Sie hat darüber geredet, wie sie als kleines Mädchen Mermaid Melody gesehen hat, den Anime, und wie der sie motiviert hat, also der Anime ihr Interesse an Anime-Songs geweckt hat und sie dazu motiviert hat, selber eigene Songs zu machen. Und dann war sie ja lange Zeit Straßenmusikerin in Fukuoka, bis sie dann eben von einem Label gescoutet wurde und dann halt ihre Karriere als Anime-Sängerin angefangen hat. Ja, auf jeden Fall wirklich eine passionierte, tolle Musikerin, die komplett für ihr Hobby gebrannt hat. Aber eben auch, wie gesagt, ein sehr, sehr netter, sehr, sehr höflicher Mensch. Sie hat mir, also hatte keinerlei Star-Allüren oder sonst irgendwas, sondern war total lieb und umgänglich. Hat mir auch ein Autogramm gegeben, das ich damals sogar auf den Hotel-Notizblock schreiben lassen habe, weil ich nichts anderes dabei hatte. Aber das hat ihr auch nichts ausgemacht. Und tatsächlich erinnere ich mich noch daran, wie ich dann später an dem Tag durch die Hotellobby gegangen bin und sie stand da mit den ganzen Label-Leuten und sie hat mich so aus dem Augenwinkel gesehen und sich dann so umgedreht und mich gegrüßt. Also wirklich ein wahnsinnig netter Mensch. Ja, und eben ein sehr, sehr tragischer Tod, weil 28, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, egal ob jetzt bekannte Sängerin oder nicht, ist viel zu früh für einen Menschen aus dem Leben zu scheiden. Und das
da wäre ich schon 4 Jahre lang tot.
Eben, ja. Das ist das Alter, in dem meine Freundin ist. Also das ist schon heftig, wenn man so darüber nachdenkt. Also wirklich eine tolle Musikerin, die da gegangen ist, ein toller Mensch, ein wahnsinniger Verlust für die Anime-Szene, ein wahnsinniger Verlust für die japanische Musikszene und natürlich nicht zuletzt auch ein wahnsinniger Verlust für alle Angehörigen, denen wir, auch wenn sie es wahrscheinlich auf Deutsch nicht verstehen, sehr viel Kraft wünschen, sehr viel Mitgefühl. Hat mich wirklich schwer getroffen und ich werde immer wieder noch traurig, wenn ich so darüber nachdenke, dass das jetzt wirklich passiert ist. Also ja, das war mir ein Bedürfnis, darüber zu reden. Und ich würde sagen, rest in peace, Sayori. Und wir, die jetzt weiterleben, müssen uns ja auch irgendwie gut am Leben halten. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu ein bisschen lustigeren und spaßigeren Dingen über.
Aber irgendwie, Endo, so ein bisschen, ne, war grad zwar ein bisschen melancholisch, aber jetzt schiebst halt schon wieder ganz schön so einen Akro-Trip.
Genau.
Ja, und so heißt auch der Anime, den wir heute als erstes in dieser Herbstseason 2024 schauen. Lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Jetzt muss Endo wirklich aufpassen, ne, dass nicht das ganze Gebäude Crunchyroll hört und dann gucken die alle Crunchyroll. Das ist ja, also wäre es okay, aber ne. Eine Manga-Adaption vom Studio Voil, V-O-I-L. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was zur verfickten Dreckswix-Hölle ist Voil? Ja, Voil ist ein Studio, das 2022 gegründet wurde. Das hier ist deren Erstlingswerk. Die sind aus Genos Studio heraus entstanden. Das ja wiederum aus Manglobe heraus entstanden ist. Das heißt, wir haben jetzt einfach hier nochmal Manglobe. Und mehr gibt es zu diesem Studio eigentlich nicht zu sagen. Es ist einfach mehr Leute von Manglobe. Dieses Studio stirbt einfach nie, auch wenn es schon lange tot ist. Der Manga von Acro Trip lief von 2017 bis 2022 in 5 Bänden. Also ist abgeschlossen, das Ding. Als Regisseur haben wir Kotake Ayumu, der hat hier sein Regiedebüt, hat zuvor Assistenzregie beim Anime Pet gemacht. Ansonsten haben wir noch als Charakterdesignerin Kawamura Toshie, die hat bei diversen Precure-Serien wie Smile Precure oder Hakuto Precure die Charaktere designt. Und im Soundtrack haben wir Techno Boys Pulcraft Green Fund, was immer noch der großartigste Name aller Zeiten ist. Die haben unter anderem die Soundtracks von Fate Loli und Kakegurui gemacht. Jo, dann schieb mal den Akkutrip. Ab geht's. Ene mene Hodentrick, fühl dich in den Po gefickt. Hex, hex. Ende, worum geht's?
Es geht darum, dass ich diesen Podcast jetzt niemandem mehr empfehlen kann und schon beim ersten Anime der Season, also ich bin stolz, dass einige Dinge sich doch nicht ändern müssen. Und es geht aber auch um die gute Chizuku. Die ist ein ganz normales Mädel und aufgrund der Arbeit ihrer Mutter schon sehr, sehr oft umgezogen, hat sie schon so in so ziemlich jeder Präfektur in Japan gelebt, kennt alle Ecken des Landes sozusagen und ist davon auch schon gehörig gelangweilt. Das heißt, wenn sie in eine neue Stadt zieht, gibt es sehr, sehr wenige Dinge, die sie da begeistern können. Aber es gibt Dinge, die sie begeistern können. Genauer gesagt Magical Girls, denn als sie eines Tages so durch die Stadt läuft und ein Alarm losgeht, sieht sie plötzlich, wie das lokale Magical Girl Berry Blossom gegen ihren Erzfeind Chroma kämpft und findet das natürlich super cool und super actionreich und ist direkt total gehuckt und bittet ihren Opa, in der Stadt weiterhin leben zu dürfen, weil der lebt halt da und beginnt ihr neues Leben in dieser Stadt, aber nach einer Weile ist sie dann doch ganz schön langsam ganz schön gelangweilt von den Kämpfen. Allerdings begegnet sie irgendwann Chroma höchstpersönlich und der hat nämlich einen ziemlich harten Masochismus-Fetisch und findet das richtig geil, von Berry Blossom die ganze Zeit verkloppt zu werden und sagt, hey, trete doch meiner Dämonen-Armee bei, du hast ganz schön was im Köpfchen und vielleicht können wir gemeinsam unseren Fetisch zusammen ausleben. Sie ist davon erst gar nicht so überzeugt und findet das ziemlich blöd, aber am Ende der ersten Folge hat sich rausgestellt, Chroma ist nicht nur ein böser Magical Girl Gegner, sondern auch ein Supermarktkassierer.
Wir haben hier mal wieder einen weirden, ungewöhnlichen Anime, der irgendwie, wo ich so am Anfang und ich glaube auch als ich mal einen Trailer davon gesehen hatte, gedacht hatte, könnte vielleicht mit etwas Glück so ein Ausnahme Geheimtipp-Titel wie Flip-Flappers oder so werden. Auch weil beides auch so ein bisschen Magical Girl-mäßig halt ist. Ich bin mir aber nicht sicher bis jetzt bei dem hier. Also war es nicht schlecht. Ich mochte so ich mag sowieso immer generell so Charaktere, die einfach so Dauerstoned sind. So die Prämisse ist auch ganz witzig, ist halt so ein bisschen eigentlich wie Magical Girl,
Gushing
Over Magical Girls, genau. Dass die Hauptcharakterin sich eher der bösen Seite anschließt, weil sie halt einen Magical Girl Fetisch oder so hat, obwohl es halt hier jetzt bei weitem nicht so extrem ist, aber er geht halt so ein bisschen in die Richtung. Auch wenn sie eher bloß so eine Dienerin des Bösen dann.
Ja, es ist ja so quasi ist. So ein bisschen umgedreht. Bei Gushing Over Magical Girls war es ja, meine ich, so, dass die Böse quasi eine Domina war, die total darauf gestanden hat, die Magical Girls zu foltern halt mit den Bösewicht-Apparaturen und daraus so ihren Enjoyment gezogen hat. Und hier geht es ja dann eben darum, dass der Typ halt ein totaler Masochist ist und es toll findet, von denen verkloppt zu werden und gar nicht vorhat, die Kämpfe zu gewinnen oder so. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr vergleichbar. Wobei man dazu sagen muss, es ist nicht Ansatz, also es ist kein Edgy-Titel. Also
überhaupt
es gibt kein Edgy hier in dem Anime. Also wer jetzt denkt, oh, Gushing Over Magical Girls, ich habe das so genossen, den 14-Jährigen auf die Titties zu schauen, der sollte sich ganz dringend Hilfe suchen.
Wird aber da auch nicht kommen, das Ding läuft in einem, also der Manga lief in einem Shoujo-Magazin.
Also, genau, sei auch darauf hingewiesen, dass er das hier nicht kriegen wird. Also es ist wirklich nur der Inhalt, der hier so ein bisschen ähnlich ist, also die Geschichte.
Ja, ansonsten war das halt recht sympathisch. Es hat sich ein bisschen ungelenk angefühlt, aber ich kann gar nicht so richtig sagen, warum. Also so, es hat so vor sich hingeplätschert und hatte so Momente, wo ich mir dachte, hey, das war cool, aber irgendwie hat sich das so isoliert angefühlt. Es war, glaube ich, einfach so ein Regieproblem und so ein Pacing-Problem. So grundsätzlich, so erzählerisch fand ich die Folge jetzt in Ordnung so. Hat alles gezeigt, was man zeigen sollte in der ersten Folge. Aber so das grundlegende Regie-Pacing war irgendwie ein bisschen eigenartig.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich meine, man hätte hier mit der Regie noch ein bisschen mehr ausrasten können. Ne? Also ich meine, du hast hier gottlos überzeichnete Charaktere. Sie als jemand, der eigentlich total stoned ist, wie du es beschreibst, aber eben, wenn es um dieses Magical Girl geht, total aus sich rauskommt und total begeistert ist und ausrastet. Und er eben als jemand, der halt ein totaler bescheuerter Masochismus-Bösewicht ist, und da hättest du mit der Regie noch ein bisschen ausgeflippter werden können, noch ein bisschen das Comedy-Pacing hochschrauben und auch so weiter und so fort. Ich finde, die Comedy an sich hat auch darunter gelitten, dass das Regie-Pacing so langsam war teilweise. Also die Gags hätten, glaube ich, besser gezündet, wenn sie ein bisschen schneller gekommen wären. Ja, genau. Und deswegen, das war natürlich hier so ein bisschen das Problem. Aber andernfalls muss man sagen, ich finde, hier hat man eine sehr gute Produktion trotzdem gehabt, also jetzt kein Sakuga-Projekt, aber trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, alles in dieser Folge war da, wo es sein soll.
Ich hatte so,
sieht auch so aus, wie es aussehen soll.
Ich wollte eigentlich gerade was Gegenteiliges sagen. Ich wollte eigentlich sagen, dass sich das so ein bisschen ansieht, es fühlt wie ein Projekt, das so ein bisschen auf Sparflamme produziert wurde. Aber mit so, wo so die Highlights ganz geschickt gesetzt wurden. Also so, es gab ja, da eben, zum Beispiel eine Magical Girl Kampfszene, die hatte so ein paar wirklich schicke Momente. Also auch wie gesagt, kein krasses Sakuga oder so, aber halt einfach nett animierte Momente. Aber es gab eben auch so in ruhigen Szenen, wo nur geredet wurde oder so, da sah es jetzt nicht super sauber aus. Also jetzt noch nicht in der Form, wo ich sagen will, das wäre jetzt
übel. Das ist, glaube ich, so das Ding. Also es hatte ganz nette Hintergründe, es gab die Litfaßsäule, die sich genau im richtigen Tempo gedreht hat und so weiter und so fort, und ich finde, es war einfach ein Anime, also der wirkte nicht wie eine Produktion von der Stange. Also ich finde, es wirkte schon wie ein Projekt, wo das Team, glaube ich, mit ein bisschen mehr Motivation dran gegangen ist, und das hat für mich dann, was das angeht, auch ausgezeichnet.
Ja, also ich vermute mal, es ist auch ein Projekt, das auf Sparflamme produziert wurde, weil ich habe von dem Manga ehrlich gesagt davor noch nie was gehört. Der scheint auch jetzt nicht irgendwie, warte mal, ist der zumindest irgendwie im englischsprachigen Raum erschienen oder ist der gar nirgendwo erschienen? Warte mal. Nee, der ist auch nur in Japan erschienen. Ist halt schon seit 2 Jahren fertig. Also ist sowieso eine ungewöhnliche Tatsache, dass das Ding überhaupt jetzt eine Adaption bekommen hat. Und ist auch ein relativ kurzer Manga, also scheint jetzt auch nicht das totale Hype-Projekt zu sein, was jetzt übelst lange lief oder so. Von daher, ja, ist das vielleicht eher so ein Passionsprojekt, das jetzt dieses Studio zu seiner Neugründung eben angeht? Und aber eben, ja, es halt versucht werden muss, mit den Ressourcen zu arbeiten, die man hat für so ein kleines Passionsprojekt. Und dafür war es dann schon in Ordnung. Also man hätte da regietechnisch doch viel mehr ausrasten können, auch mit geringen finanziellen personellen Mitteln.
Also ich bin da gegenteiliger Ansicht. Ich finde, man hat die Ressourcen, die man hatte, ganz gut genutzt, und es hat schon einen eigenen Flavor. Ich habe oft das Gefühl gehabt, ah, die Szene jetzt könnte noch ein bisschen wilder sein oder hier könnte man noch ein bisschen mehr Sakuga einbringen oder irgendwie so. Aber ich finde jetzt nicht, dass es sich anfühlt wie auf Sparflamme gekocht.
Ja.
Naja. Aber gut, dafür machen ja auch 2 Leute diesen Podcast gerade, damit man da unterschiedliche Ansichten hat. Inhaltlich muss ich sagen, fand ich es aber jetzt auch noch nicht so gänzlich überzeugend. Also an sich, das ist halt so ein Ding. Weißt du, wenn man so eine richtig geile Regie gehabt hätte, wie wir sie beschreiben, also so eine richtig ausgeflippte Trigger-Regie oder so, dann hätte ich es, glaube ich, geil gefunden. Aber so bin ich
ja,
mir noch nicht so ganz sicher, was ich...
Wäre dann voll mein Ding gewesen, glaube ich, so auch inhaltlich.
Ja, so ein bisschen wie das Ding aus der letzten Season, ne? Dieses mit dem Magical Girl. Da war doch auch irgendwas. War das nicht von PA Works? Mit dem Magical Girl, das irgendwie... Also, ich kann mich nicht mehr an viele... Aber nee, das war eine Streamerin oder so, oder? Nee, irgendwie
eine Streamerin Punch, und ein Zombie. Das war von PA Works, ja, mit der Vampirin und der Streamerin. Ja.
Genau. Das war auch so ein Ding. Wenn das von einem schlechteren Studio gekommen wäre und schlechter umgesetzt, dann hätte ich es, glaube ich, gar nicht so lustig gefunden. Aber das kam halt auch wirklich viel. Ich meine, das weiß ja jeder von uns, dass ein Witz auch so ein bisschen davon lebt, wie man ihn erzählt. Und da kann der Inhalt noch so lustig sein. Wenn eine Person mit einer unlustigen Delivery ihn vorträgt, dann ist der Witz nicht gut. Und genauso ist es hier halt auch. Und damit will ich nicht sagen, dass der Anime nicht gut wäre oder so. Ich habe mich die ganze Zeit so solide unterhalten geführt, aber der Inhalt ist halt letzten Endes jetzt bis jetzt nur Emo-Mädchen, das total begeistert ist, weil sie das Magical Girl gut findet, und Ja, na, kein Emo-Mädchen. Ruhiges Mädchen, das ausrastet, wenn sie dieses Magical Girl sieht. Und
Rinde aus Eurocamp. Das genau, total ausrastet, aus wenn sie ein Magical Girl sieht.
Richtig, und die männliche Version von Darkness aus Konosuba, ja, tun sich zusammen oder vielleicht auch nicht, weil sie dieses Magical Girl geil finden. Und das ist jetzt keine Prämisse für mich, wo ich sage, die steht für sich allein. Die ist für sich alleine standfähig, sondern da muss halt auch vieles drin funktionieren. Und ich finde vor allen Dingen der Humor ist halt, hahaha, schau mal, wie absurd diese Situation ist. Aber in der Welt der Anime, beim vielgesehenen Anime-Fan, wirkt diese Prämisse jetzt erstmal nicht so wahnsinnig absurd.
Ja.
Oder zumindest nicht absurd genug. Und deswegen würde ich sagen, boah, müsste ich mehr von sehen, um einschätzen zu können, ob ich das lustig finde oder nicht. Und ob mich das über 12 Folgen unterhalten kann.
Ich meine, die trockene Humor-Delivery ist zumindest jetzt nicht irgendwie cringe oder so. Von daher, das ist schon mal in Ordnung soweit. Aber ja, muss man mal schauen. Ich beobachte dieses Projekt mal weiter und guck mal, wie so die Reaktionen sind. Weil ich hätte mal wieder Bock auf so einen Ausnahmetitel, auf so einen Flip-Flappers. Wobei, wir hatten sowas ja jetzt letztens gerade erst mit Train to the End of the World, bei dem ich noch eine Folge, glaube ich, zu schauen habe. Der hat für mich auch eigentlich jetzt bis zur vorletzten Folge zumindest hart delivered. Aber ich habe sowas auch gerne jede Season. Also sowas darf es gerne jede Season geben. Aber mal schauen. Das ist ja aber jetzt ja auch kein Original-Projekt. Also ich meine, es ist eine Manga-Adaption. Von daher, theoretisch kann man wissen, in welche Richtung es geht. Aber den Manga hat halt wahrscheinlich niemand gelesen. Wahrscheinlich nicht mal scanlated. Warte mal, kann mal nachgucken. Ob das irgendwie in Fanform verarbeitet wurde. Aber ich vermute fast nicht. Hat niemanden in irgendeiner Form gejuckt. Na gut. Lass uns mal überraschen. Wir gehen mal zu den Zahlen, würde ich sagen. Endo.
Jawohl. Ach ja, stimmt. Zahlen. Ja. Diese mal einmal nicht mitgemacht und schon vergesse ich unsere Routinen. Auf MAL haben wir eine 6,84 bei 618 Bewertungen. Relativ wenig, finde ich. Wann ist das gestartet?
Heute. Nee, gestern.
Ach so, ja gut. Dann ist es gar nicht so wenig. Auf jeden Fall stand es hier der 3.10.2024, also taufrische Zahlen für euch. Also wenn ihr es hört, nicht mehr taufrisch, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme taufrische Zahlen. Quasi Live-Reaction, Crowd-Live-Reaction. Unsere Community gibt eine 5,06 bei 16 Bewertungen und an dieser Stelle auch sehr gerne der Hinweis, dass ihr live bei der Aufnahme dieses Podcasts dabei sein könnt. Dafür müsst ihr lediglich nanaone.net/livestream in die Adresszeile eures Browsers eingeben, damit ihr euch an die Hand nimmt und sanft auf unsere Website führt, wo ihr übrigens auch unseren Discord findet, auf dem ihr nicht nur eine nette Community zum Diskutieren findet, sondern auch den Chat zu diesem Livestream, wo ihr die Bewertung abgeben könnt. Also schaut unseren Livestream, kommt auf unseren Discord und werdet Teil unserer Community-Bewertung. Und wie man so eine Bewertung macht, das zeigt euch nun der Gabby.
Hallo, ich bin der Gabby und ich zeige euch jetzt, wie man eine Bewertung macht. 6 von 10. Endo.
Hi, ich bin der Endo und ich werde es nochmal wiederholen, damit ihr es auch gut versteht. 6 von 10.
Ui, das war doch ein angenehmer Start in die neue Season.
Ja, das war es. Tatsächlich.
Machen wir weiter mit Hitoribochi no Isekai Koryaku im internationalen Titel Loner Life.
Gott, ich hatte erst ganz kurz Angst, dass du sagst Hitoribochi no Marumaru Seikatsu und ich in einer Zeitschleife gefangen bin. Also
auf den hätte ich jetzt mehr Bock, ehrlich gesagt, aber mal schauen.
Okay.
Im internationalen Titel Loner Life in Another World, lizenziert von ADN.
ADN.
Eine Light Novel Adaption von Hayabusa Film und Passione. Die hatten wir in dieser Kombi letztes Jahr schon mal mit The Demon Sword Master of Excalibur Academy. Damals hatte ich aber Hayabusa Film nicht erwähnt, weil die bei AniDB zu spät gecredited wurden, weil das damals halt ein komplett neues Studio waren, die noch nicht eingetragen waren. Wobei komplett neu stimmt eigentlich nicht, also gab es wahrscheinlich schon, aber irgendwie hat die keiner eingetragen damals. 2021 wurde Hayabusa Film gegründet. Und die sind wiederum selber aus Passione heraus entstanden. Deshalb machen die wahrscheinlich aktuell erstmal hauptsächlich mit Passione zusammen ihre Titel. Wobei die diese Season auch nochmal einen komplett eigenen Titel haben. Das ist allerdings ein Short. Die Novel läuft seit 2016. Als Regisseur haben wir hier Kasumi Yoshio. Der hat bei Fist of the Blue Sky Regie geführt. Das war so ein CGI-Spin-off von Fist of the North Star, das vor ein paar Jahren bei Netflix lief. Und mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Auf geht's.
Ja! Isekai. Aber es ist nicht einfach nur Isekai, meine Freunde. Es ist Isekai in ironisch. Und ich habe mich dazu entschlossen, mir an dem Anime ein Beispiel zu nehmen und diesen Podcast jetzt alleine durchzuziehen. Nein, habe ich nicht. Gabby, worum geht's?
Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich dachte, du machst den Podcast alleine. Es geht um Harald. Harald ist ein Schüler und ist so der Schüler, der mit der ganzen Klasse eigentlich nicht viel zu tun haben möchte, aber auch nicht so unbedingt, weil er so der kantige Edgeboy ist, der Incel oder so, sondern einfach nur, weil er einfach nur seine Ruhe haben will, einfach nur chillen will und für sich alleine leben möchte. Und eines Tages wird die gesamte Schulklasse geisekai'd. Inklusive Harald, der versucht zwar noch vor dem Beschwörungskreis zu fliehen, aber das gelingt nicht. Der Beschwörungskreis holt ihn noch ein und die ganze Klasse wird landet in der Isekai-Welt. Da er aber als letzter geisekai'd wurde und ja so das Ganze nach dem First Come, First Serve Prinzip geregelt wird, wer welche Fähigkeiten bekommt und jede Fähigkeit darf nur einmal vergeben werden, haben alle seine Klassenkameraden sich schon für Fähigkeiten entschieden, als er dann dran ist, in irgendeiner Götter-Zwischenwelt, wo es auch schon Videospielmenüs gibt. Ja, es ist wieder so ein Ding. Also beschwert er sich, weil jetzt nur noch Kackfähigkeiten übrig sind und der Gott, was auch immer, ein alter Mann sagt dann oder sagt nicht, der kann nicht sprechen, aber der entscheidet sich dann, ja Digga, kriegst halt einfach alle Fähigkeiten, die jetzt so übrig sind, vielleicht kannst du ja da irgendwas draus machen. Und so landet er in irgendeinem random Isekai-Wald, wo es Goblins und andere Viechers gibt und Pflanzen und Höhlen und macht sich da einen Gechillten in seiner Höhle, während alle Klassenkameraden irgendwo anders unterwegs sind und er macht da sozusagen einen auf Jurocamp in Scheiße. Levelt sich dann hoch, indem er Goblins aufs Maul haut und am Ende trifft er auf seine Klassenkameraden, aber die sehen ihn nicht, sondern nur er aus einem Versteck heraus und sagt sich, okay Digga, scheiß drauf, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, ich bleib alleine und mach hier meinen Loner Life. Und so beginnt eine wunderbare Geschichte, in der die ganzen cuten Mädels vom Keywischel niemals vorkommen werden.
Ja, genau, das ist nämlich auch der Punkt. Also das ist tatsächlich ein Anime, den ich vor der Season schon auf dem Schirm hatte. Und zwar deshalb, weil ich die Mädels auf dem Keywischel sehr cute fand. Und da habe ich mir gedacht, der könnte ja vielleicht ganz nett werden und zumindest so ein bisschen damit überzeugen. Ja, und dann habe ich den Trailer gesehen und im Trailer hat man schon gesehen, dass der größtenteils einfach alleine rumhängt und nicht wirklich viel mit den cuten Mädels interagiert. Und naja, in der ersten Folge hat er halt die ganze Zeit alleine rumgehangen und nicht wirklich mit den cuten Mädels interagiert. Das heißt, wenn ihr das Key-Visual seht und euch denkt, Mensch, ich habe Bock auf mal wieder so einen hirnlosen Waifu-Anime, der zumindest süße Charakterdesigns zu bieten hat, dann müsst ihr woanders suchen, weil den werdet ihr hier wahrscheinlich nicht bekommen.
Yep.
Mist.
Das war auch im ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt in den Credits. Es ist halt unironisch beim Cast, also bei den Synchronsprechern in den Credits am Ende ist nur der Hauptcharakter gecredited. Wir dachten so, da war vielleicht ADN ein bisschen faul oder so und hat nicht alle auflisten wollen. Habe ich gerade wirklich nochmal nachgeguckt. Da ist wirklich nur im japanischen Original, in Original-Credits, ist nur der Hauptcharakter gecredited, weil du hörst auch du hörst keine andere Person sprechen in der gesamten Folge. Du hörst nur die anderen Charaktere so, oder sowas sagen, aber
sind wahrscheinlich so Hintergrund, so diese typischen Massensprecher, Chatter, also wenn sie schon im Studio sind, dann jetzt halt hier auch nochmal ein machen dürfen und so weiter. Es wird ja so gemanagt in Synchronproduktionen.
Sind denen Synchronsprecherinnen zugewiesen? Ich guck mal ganz kurz bei AniDB. Oh ja, okay, es gibt zumindest eine Sprecherliste. Also
die hatten ja genauso viel zu tun wie die Sprecherin von Rem in ReZero Staffel 2.
Ja. Ansonsten, ja, wie ich gerade schon meinte, also so zumindest Teile davon fühlen sich so ein bisschen an wie Jurocamp in Scheiße, hat sogar so ein bisschen den Soundtrack, der so ein bisschen in die Richtung geht. Also der versucht comfy zu sein, aber naja, ist es halt irgendwie nicht so richtig, also so ein bisschen vielleicht an ein paar Stellen, aber es ist halt immer noch so ein ranziger Isekai mit Videospiele-Menüs, was mich sowieso wieder von Anfang an komplett abfuckt und der halt auch nichts Besonderes zu bieten hat. Also wenn das einzig Besondere ist, dass der Typ halt keinen Bock auf soziale Interaktion hat, dann ist das halt
Ja, das ist halt der Punkt, aber das Ding ist, das ist halt kein besonders individueller Punkt, weil das ist etwas, das wir in ähnlicher Form halt unfreiwillig in dem Fall in schon so vielen Isekais gesehen haben, wo der halt einfach nicht by choice, sondern weil die Situation es erfordert hat, allein geblieben ist und man dann gesehen hat, wie er sich durchschlägt und wie er hier ein paar Monster tötet und da ein bisschen levelt und sich da Items craftet und so weiter und so fort. Und ja, das war nur dann nicht by choice. So, das ist einfach das einzige Ding, wo das Ding hier ein bisschen innovativ ist, dass er by choice alleine bleibt. Aber ob das einen Anime tragen kann, also Freunde, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Und ansonsten ist der Inhalt, also es gab noch ein Moment, wo ich den sonst noch ganz gut fand, und zwar ganz am Anfang, als der Summoning Circle entsteht und er mitbekommt, okay, jetzt wird mein Klassenzimmer geisekeit, dann springt er erst ganz kurz auf und freut sich und denkt sich, boah, cool, geisekeit werden, und dann denkt er sich, ja, warte mal, geisekeit werden ist echt eine Menge Stress und ich weiß nicht, ich will mir das eigentlich nicht antun, und versucht dann aus dem Klassenzimmer rauszukommen, und das fand ich ganz lustig.
Ja, da hatte ich dieser Gag von, an dem Moment hatte ich dann irgendwie Hoffnung für den Anime, weil das war tatsächlich eine witzige Situation, wie er dann tatsächlich noch nach oben flüchtet, also wie er noch irgendwie auf den Tisch steigt und noch
durch den Lüftungsschacht.
Den Lüftungsschacht über dem Klassenzimmer irgendwie reinspringt, aber der Beschwörungskreis, der bewegt sich dann irgendwie auch noch nach oben und folgt ihm in den Lüftungsschacht rein. Also genau, das
war ganz witzig.
Das war tatsächlich witzig. Das
setzt der Anime leider auch gar nicht fort. Also es ist jetzt auch nicht so, als würde man dann jetzt hier so lustigen, random Meta-Humor haben, der so ein bisschen darauf aufbaut, dass der Hauptcharakter eigentlich gar keinen Bock auf die Isekai hat. Was schade ist, weil da hätte man eigentlich ganz gut was draus machen können. Sondern es wird, sobald er dann in der Welt ist, wirklich einfach nur jeder Isekai, den ihr jemals gesehen habt. Ne? Also wirklich sein Progress, wie er die ersten Monster trifft, wie er levelt, blibla, blub. Also echt super, super, super generisch und auch super, super, super trocken erzählt.
Ja, das Einzige, was man vielleicht positiv sagen kann, ist, dass der Hauptcharakter jetzt nicht der Schlimmste ist. Also es ist kein irgendwie so ein Incel oder irgendwie. Nee. Der ist tatsächlich eigentlich ein relativ positiver Mensch irgendwie, der einfach bloß seine Ruhe haben möchte. Aber in der Form einigermaßen so sympathisch halt irgendwie. Aber ja, halt
normaler, sympathischer,
normaler Dude.
Ich hätte nichts dagegen, wenn er nächste Woche hier in dieses Haus ziehen würde.
Genau, genau. So zumindest in den Kampfszenen auch, wäre es dann so ein bisschen so einfach nur der generische Shonen-Protagonist von 2000 oder irgendwie sowas, kombiniert mit Juru-Camp-Allüren oder so. Aber hat nicht viel zu bieten, sieht auch nicht besonders gut aus. Wie gesagt, die Charakterdesigns sind cute, aber wenn man die cuten Girls halt nicht sieht, dann bringt es halt auch nicht viel.
Wobei man versucht hat, uns noch so ein bisschen zu blueballen. Also man hat dann im Ending noch so Artworks gehabt, da waren so Scrolling Credits und daneben halt an der Seite noch so cute Artworks von den Mädels,
genau,
Wie sie irgendwo in der Welt chillen und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, das ist auch das Einzige, was wir in nächster Zeit von denen sehen werden. Also ich werde sowieso nichts von denen sehen, weil ich den Anime nicht schauen werde. Aber selbst wenn man ihn schauen würde, wird man wahrscheinlich nicht mehr als diese paar Artworks im Ending sehen. Also ja, das ist fies. Da wird irgendeine Marketingabteilung sitzen und sich denken, scheiße, wie können wir diesen übelst generischen Isekai an die Leute verkaufen? Und irgendwem ist dann aufgefallen, warte mal, der hat doch ganz cute Charakterdesigns. Okay, dann versuche es irgendwie so aussehen zu lassen, als würden die Mädels vorkommen.
Gerade nochmal, weil irgendwie habe ich den Charakterdesigner nicht auf dem Schirm gehabt, weil habe ich auch vorhin nicht, das ist Nakano Keia, von Keijo, der Charakterdesigner, based.
Ja, das hat ja auch hübsche Designs.
Ja. Gut. Ich würde sagen, wir kommen zu den Zahlen. Übrigens,
können wir machen.
Ja, die Podcasts werden alle diese Season ein bisschen kürzer sein. Ich glaube, wir hatten es bloß im Stream erwähnt bis jetzt. Wir müssen ein bisschen uns sputen, weil bei Endo im Wohnheim dann auch irgendwann Nachtruhe ist und das ist ungünstig. Die Wände
sind dünn wie Papier.
Wenn wir bis 2 Uhr nachts hier irgendwie Podcasts aufnehmen würden. Deshalb wird das mal eine etwas kürzere Podcast-Season wahrscheinlich. Okay, kommen wir zu den Zahlen. Auf MRL haben wir eine 6,68 bei 1783 Bewertungen, stand hier der 2.10.2024. Unsere Community gibt eine 2,94 bei 16 Bewertungen. Endo.
Oh, also es war jetzt nicht der schlimmste Isekai, den ich jemals gesehen habe, und es war auch nicht der schlimmste generische Isekai, den ich jemals gesehen habe. Also davon hatten wir ja, seit ich mich dem Podcast angeschlossen habe, schon einige. Und da waren auch einige dabei, die mich straight direkt wütend gemacht haben. Und da würde ich den jetzt nicht zuzählen. Also so schlimm war es dann auch wieder nicht. Und er hatte seine Momente. Oh, aber dafür gerade so der Ausblick darauf, dass es jetzt wirklich wahrscheinlich dabei bleiben wird, dass er da einfach nur in der Welt rumshakert alleine. Und dafür ist er, obwohl er ein sympathischer Dude ist, auch nicht interessant genug. Ja, ich gebe eine 3 von 10. So, kann man machen, wenn man auf Isekai steht. Es gibt ja offensichtlich so Leute, die total auf so Kompf-Isekais stehen, in denen nichts passiert. Aber das genau das finden die geil daran. So Leute, die Deathmatch gut finden und so. Also wenn ihr zu dieser Sorte zählt, dann könnte der vielleicht was für euch sein. Aber ansonsten ist das ein Easy Skip. Gabby.
Easy Skip, 3 von 10. Und wir gleich schalten uns schon wieder durch die ganze Season. Ey, ich sehe es schon kommen.
Mensch, jetzt hat sich die Bewertung innerhalb von einem Anime halbiert. Ich hoffe nicht, wir geben dem nächsten Anime eine 1,5 von 10.
Es die ist, aufgerundet wird der auf 2. Nächste Anime ist ja ein Genre, das wir beide sehr, sehr mögen. Es ist nämlich ein Horror-Anime.
Oi.
Und ein Genre auch, das im Anime-Bereich sehr, sehr selten vertreten ist. Kankin Quickie Level X schauen wir jetzt, was leider ein Kurzanime ist, also halbe Länge. Gleichzeitig nicht nur ein Kurzanime, sondern etwas, was wir im letzten Podcast schon zweimal hatten und über euch darüber was erzählt hatten, nämlich ein Light-Anime. Light-Anime ist ein neuer Begriff in Japan für Anime mit Inferno-Cop-Animationen. Also, wo sich halt nicht viel bewegt, wo du halt einfach statische Bilder hast, die dann so ein bisschen getweent werden und so ganz minimale Animation dabei ist, vielleicht ein Mundbewegung oder sowas. Ja, klingt schon mal jetzt nicht so gut, wenn jetzt nach langer Zeit mal wieder ein Horror-Anime kommt und dann ist das sowas.
Aber es ist doch immer so, die ganzen Horror-Anime sind doch immer nur so Yami-Shibai-Level-Sachen gewesen über die Jahre oder absolute Scheißproduktionen wie Junji Ito Collection und so. Also das Horror-Genre wird ja wirklich sehr, sehr stiefmütterlich
oder halt so, in Japan. Oder halt so Sachen, wo man, naja, das zwar Horror-Themen aufgreift, aber dann eher so eine Moe-Comedy ist wie Miyaruko-chan und Mysterious oder Disappearances oder hier,
genau. Und ansonsten und den Gathering. Einzigen richtigen Horror-Anime der letzten Jahre, würde ich sagen, war See Dungey. Also der war nicht so toll. Also ich fand den ja nicht so scheiße wie du, weil ich fand, dass der eine typische J-Horror-Geschichte erzählt. Ich mag halt einfach nur keinen J-Horror, aber in seinem Genre, wenn man den jetzt mit Kaido oder Ringu oder Juon oder so vergleicht, erzählt er eigentlich eine ziemlich ähnliche Geschichte. Das war die einzige Ausnahme. Aber das war halt auch einer in 6 Jahren oder so.
Und der war also, halt auch nicht gut. Also zumindest fand ich in der ersten Folge nicht.
Kommt drauf an, also wenn man so voll auf J-Horror steht, dann könnte ich den schon empfehlen. Aber ich mag halt keinen J-Horror. I'm sorry. Also zumindest nicht so die klassischen J-Horror. Ich kann auch mit diesen ganzen Klassikern nichts anfangen. Ich habe die letzten Jahre immer wieder versucht, da reinzukommen und mir immer wieder einen davon angeguckt. Aber ich finde tatsächlich meistens die amerikanischen Remakes sogar besser. Ja,
wobei,
deswegen ist nicht mein Ding.
Wobei wir dieses Season mit Uzumaki noch ein Horror-Anime-Prestige-Projekt haben.
Ja, stimmt.
Da bin ich.
Aber da mochte ich den Manga nicht so. Ich habe den Manga gelesen.
Ich finde auch irgendwie von der Prämisse her klingt das irgendwie nicht besonders gruselig oder so. Ja, aber Nino hat mir letztens erzählt, beim Manga-Lesen hat er sich eingeschissen.
Und ja, ich hab's auch gelesen und ich verstehe es gar nicht, warum. Weil der ist halt nicht gruselig.
Hast du den Manga gelesen? Du hast den Manga gelesen.
Ja. Ich habe den komplett gelesen und ich habe den mit sehr hohen Erwartungen gelesen, weil ja alle immer so viel davon schwärmen. Und ich fand den ehrlich, also Junji Itos Zeichnungen sind übelst krass, ist nichts dran auszusetzen. Also der Mann erschafft wirklich unfassbar bizarre, großartig detaillierte, ästhetische, wunderbar eklige Horrorzeichnungen. Also das ist, optisch ist der
aber nichts davon ist gruselig, also auch ja,
richtig,
also ich habe noch nie was
richtig,
von
also Junji Ito, null gruselig.
Ich habe Uzumaki jetzt nicht gelesen, aber ich habe so ein paar Ausschnitte, ein paar Seiten gesehen und ich habe so ein paar andere Ito-Sachen gelesen. Und ich
kenne schon ein paar Stories, aber ich würde sagen,
gruselig.
Das geben wir uns doch besser dafür auf.
Aber gut, ja genau. Uzumaki
genau,
werden wir
dann Uzumaki auch dran
dieses Season noch besprechen. Deshalb, ja, genau. Zurück zu Kankin Quickie Level X. Beziehungsweise, der hat irgendwie auch einen englischen Titel eingetragen, weil der ist nirgendwo lizenziert, aber theoretisch wäre der englische Titel Lockdown Zone Level X. Lizenziert von niemandem, eine Manga-Adaption von den beiden Studios Imagica Infos und Imageworks Studio. Imagica Infos hatten wir letzte Season mit Dahlia in Bloom und Imageworks Studio im letzten Podcast mit Moriartys Perfect Crime. Das war einer von den beiden Light-Anime im letzten Podcast. Der Manga läuft seit 2020. Als Regisseur haben wir Sato Hikaru, der Regisseur von Dropkick on My Devil und The 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You. Ja, an sich eigentlich ein stabiler Regisseur, ne? Von daher vielleicht kann der ja Horror. Der hat vorher nur Comedy gemacht, aber man weiß, gute Comedy-Regisseure sind auch häufig gute Horror-Regisseure. Mal schauen. Auf geht's.
Es ist lustig, dass wir jetzt ein Horror-Blight-Anime haben, denn Blight ist einer der stärksten Killer in DBD.
Endo, hör mir zu.
Jawohl, ja, okay, ich höre dir zu.
Pass auf, ich war gestern einkaufen, ne? Ja?
Ja.
Hörst du mir zu?
Ja.
Ich war gestern einkaufen.
Du warst im Laden.
Und es gab Cornflakes im Sonderangebot, Digga.
Im Sonderangebot sogar, Digga. Wie viel hat's denn gekostet im Sonderangebot?
27 Euro. Richtig günstig.
Das ist günstig.
Richtig schnapper.
Richtig gut, ja. Ja, hätte ich direkt zwei mitgenommen.
Hast du
zwei
mitgenommen? Nebenbei, Endo, bitte bleib in deinem Zimmer, nicht aus deinem Zimmer rausgehen.
Oh, ich war aber gerade dabei
zu. Ist egal, nee, ja. Nee, bleib mal in deinem Zimmer. Aber hör mir erstmal zu,
draußen, ich geh mal zum Fenster.
Nein, Endo, hör mir zu, pass auf, diese Cornflakes, die sind so dermaßen crunchy gewesen, die sind super lecker. Das ist auch so eine neue Sorte von Montana Black, die Montana Crunchies. Übrigens, nebenbei, bitte auch nicht aus dem Fenster gucken.
Fuck, aber ich war gerade dabei, aus dem Fenster zu
gucken. Ist egal. Jedenfalls war ich dann an der Kasse und hab die Cornflakes bezahlt und dann war aber gar kein Geld mehr auf meinem Konto drauf. Also waren nur noch 26 Euro drauf, aber die haben 27 gekostet und ich habe kein Dispo.
Verdammt.
Ja.
Aber immerhin hast du Discord.
Kannst übrigens ein bisschen leiser sein, du darfst auch keine lauten Geräusche machen.
Verdammt! Ah!
Tja, jetzt hatte ich Jeff Bezos gefangen und gefressen. Hast du nur davon, weil du mir nicht richtig zuhörst. Ich habe dir so viele wichtige Warnhinweise gegeben, aber du hörst deiner Mutter einfach nicht zu. Dann erzähl den Leuten wenigstens, worum es geht.
Also, das Mädchen, dessen Name ich wieder vergessen habe, obwohl wir ihren Namen extra vor einer Minute recherchiert haben.
Ryoka.
Und die deswegen jetzt einfach, okay, dann denke ich mir halt keinen lustigen Namen aus. Ist auch in Ordnung, dann machen wir eben keinen lustigen Podcast. Dann machen wir einen Fakten-Podcast.
Wir Fakten-checken heute alles.
Okay. Kann ich einen lustigen Fakt? Ja, ich kann einen lustigen Fakt erzählen, den mir meine Kollegin gestern erzählt hat. Und zwar Aleister Crowley, der Schriftsteller, nicht der Relax-Charakter, hat ja wirklich an Magie geglaubt. Und es gab so einen Dude, mit dem er sich nicht gut verstanden hat. Und dann haben die eines Tages sich an die Wolle gekriegt und haben dann so gegen sich gegenübergestanden und ein Real-Life-Magie-Battle gemacht. Also sie haben sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Zaubersprüchen angeschrien. Und das ist offensichtlich wirklich passiert. Das war mein lustiger Fakt. Aber jetzt ist es ja doch wieder lustig. Verdammt, naja. Auf jeden Fall, die Ryoka wacht eines Tages auf. Sie ist nach der Schule einfach eingeschlafen in dem Bett, hatte sogar noch ihre Uniform an und so weiter und so fort. Und ja, guckt, wie das alle Gen Z-junge Leute machen. Erstmal direkt auf ihr Handy. Und sieht, sie hat Nachrichten von ihrer Mutter. Und ihre Mutter gibt ihr im Laufe dieser Nachrichten immer mehr zu verstehen, dass es einen Lockdown gibt, dass die gesamte Nachbarschaft abgeriegelt wurde, dass das Haus abgeriegelt wurde, dass sie auf gar kein Zimmer verlassen darf, nicht aus dem Fenster schauen darf und auf gar keinen Fall laute Geräusche machen darf, denn ein Monster befindet sich auf dem Dach, über das niemand etwas weiß. Und diese Situation bereitet ihr Unbehagen. Gabby, würde dir diese Situation Unbehagen bereiten?
Ja, vor allem, wenn meine Mutter irgendwie eine halbe Stunde bräuchte, um mir alle wichtigen Informationen durchzugeben, wie eben, dass ich Ruhe bewahren soll, dass ich nicht aus der Wohnung rausgehen darf, dass ich nicht aus dem Fenster schauen darf, dass ich keine lauten Geräusche machen darf, was ja alles viel zu spät kam. Und da macht die Mutter auch noch ewig lang ein Geheimnis draus, was da überhaupt ist und was das sein soll, worum es eigentlich geht und so weiter. Und ja, absurderweise gab es offenbar auch eine Evakuierung des Gebäudes, aber die Tochter wurde einfach vergessen, weil sie geschlafen hat oder so.
Wäre ja auch sehr unhöflich, sie da jetzt aus dem Schlaf zu reißen.
Ja, das Monster, das da auf dem Dach ist, das wird einfach nur Ex genannt, also Monster, Entität, was auch immer. Auf dem Kiwischel sieht man so Tentakel da oben raus, aber das kann natürlich auch eine Metapher sein. Vielleicht
gibt's noch Tentakel-Rape.
Genau, das könnte auch noch passieren. Ja, auf jeden Fall ist sie da aber in eine etwas unangenehme Situation geraten, ne?
Das ist wahr. Etwas unvorteilhaft.
Ja.
Also der Anime bestand im Grunde, kann man sagen, zum Großteil wirklich aus Chatnachrichten, die eingeblendet wurden. Also so, als würden gerade zwei Leute auf WhatsApp chatten. Und mein Hauptproblem damit ist so ein bisschen das, was Gabby gerade angesprochen hat, und zwar, dass dieser Dialog, der da quasi geführt wird, so ein typisch aufgeblasener, auf Spannung geschriebener Horrorfilm-Dialog ist. Ne? Das ist so ein bisschen wie wenn Charaktere, zum Beispiel gibt es eine Szene in Leave the World Behind, was übrigens ein großartiger Film ist, aber diese eine Szene, da ist das sehr deutlich geworden, wo zwei Charaktere in einen Raum kommen und der eine sagt, er war hier. Und der andere so, wer? Und dann sagt er, siehst du nicht, da vorne. Und dann schaut sie so in die Richtung und dann schneidet die Kamera so ein bisschen hin und her. Und dann sagt er, diese Spuren, die gehören zu ihm. Und dann sagt sie irgendwie, aber wer ist er? Oder so. Und dann, also so ein bisschen so geht das. Und irgendwie erst nach einer Minute oder zwei fängt der Charakter an, tatsächlich zu erklären, worum es eigentlich geht. Also du merkst, dieser Dialog ist dazu geschrieben, wirklich so lange, wie es geht, irgendwie die Spannung in Anführungszeichen aufrechtzuerhalten. Und ich finde, dass leider ist das ein Stilmittel. Seit ich das mal in einem Podcast beim 2 wie Pech und Schwafel-Podcast von Robert Hofmann und David Hein mal gehört habe, ist das sowas, das mir immer wieder auffällt. Das ist so ein bisschen wie, seit ich das bei dir gehört habe, Gabby, mir, wie du bereits wusstest, immer wieder auffällt. Aber ich finde, das ist genau wie du bereits wusstest, einfach so ein sehr cheapes Stilmittel,
ja.
Dialoge zu schreiben, dass du halt bewusst einfach einen total unnatürlichen Gesprächsverlauf aufbaust, um Informationen, solange es geht, zurückzuhalten.
Es ist wirklich,
mein Beispiel, das würde jeder in den Raum reingehen und sagen, oh, hier sind ja die Spuren des, keine Ahnung, Tentakelmonsters oder so und nicht die ganze Zeit, er war hier. Und so ein bisschen so ist es hier auch.
Also, ich glaube es, der Horror hätte auch viel besser funktioniert, wenn die Mutter als allererste Nachricht und am besten noch mehrfach in Großbuchstaben geschrieben, gut, Großbuchstaben, Japanisch und so, naja, funktioniert nicht so ganz, aber egal, mit vielen Ausrufezeichen, Emojis dahinter, geschrieben hätte, verlasse deine Wohnung nicht, guck nicht aus dem Fenster und mach keine Geräusche und das mehrfach hintereinander gespammt einfach so. Das hätte viel mehr Horror-Atmosphäre erzeugt, als das jetzt hier, als dieser unnatürliche Gesprächsverlauf. Also das war echt ein bisschen unschön. Dabei war eigentlich der Rest so von der Atmosphäre her, der Soundtrack und die Geräuschkulisse und eigentlich auch optisch so, war halt so Yamishibai-mäßig, aber ein bisschen hochwertiger, fand ich es eigentlich ganz nett, so dafür, dass es halt einfach eine sehr, sehr simple Light-Anime-Produktion ist. Ich habe mich hier gerade mal durch Folge 2 durchgeklickt und da scheint zumindest das mit den Chat-Nachrichten jetzt nicht mehr so zu sein, sondern es ist kein großer Spoiler, es ist bloß die ersten 2 Minuten. Es scheint ein zusätzlicher Charakter aufzutauchen, der ebenfalls in dem Gebäude ist und die sind im Telefonkontakt und telefonieren dann miteinander. Und man sieht dann auch direkt am Anfang, dass das Monster oder zumindest Teil des Monsters ist. Es ist ein Tentakelmonster mit sehr, sehr großen penisartigen Tentakeln. Wobei teilweise sehen die auch nach Kackwürsten aus. Es ist ein Kackwurst-Tentakelmonster. Stinkt wahrscheinlich ganz, ganz fürchterlich und damit ist das nochmal extra gruselig. Ja.
Ja.
Ansonsten, ja, nee, naja, es ist halt so ein 11-Minuten-Ding und dafür ist es dann doch irgendwie in Ordnung, ne? Okay, 13 Minuten waren es. Okay, aber Opening, Ending abgezogen sind es sogar plus 10 Minuten.
Nee, also ich würde auch sagen, ganz grundsätzlich war es eigentlich eine nette Idee. Und ich mochte das auch, dass man es mit so einem atmosphärischen Aufbau versucht hat, auch wenn die Umsetzung hinkt, meiner Meinung nach. Aber es war trotzdem ganz unterhaltsam zu gucken, auch wenn ich es jetzt noch nicht so gruselig fand. Aber so dieses, bei mir funktioniert oft so im Horror dieses Gefühl des Ausgeliefertseins. Wenn du so das Gefühl hast, die Charaktere können nichts tun, um ihrer Situation zu entkommen. Sie stehen einem Gegner gegenüber, dem sie sich nicht erwehren können. Deswegen mag ich ja auch so gerne Geisterhausfilme und so Dämonenfilme und so weiter. Weil da ist es ja oft so, dass man gar nicht so richtig gegen die Entität machen kann, die da in dem Haus spukt. Ja. Und der mehr oder weniger ausgeliefert ist und dann auch noch zu Hause, also an seinem privatesten Ort eigentlich. Das ist eine Art von Horror, die kickt bei mir und die kickt eigentlich auch hier. Ich bin auf jeden Fall interessiert, es weiterzuschauen. Also wie gesagt, durch diese Umsetzung haben wir uns ja jetzt die meiste Zeit mehr darüber lustig gemacht. Aber vielleicht wird das in den kommenden Folgen ja noch ein bisschen besser.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ist war in Ordnung für das, was es ist. Aber nichts
das
Besonderes.
Auf jeden Fall. Also für so ein kleines Low-Budget-Ding würde ich sagen, ist das absolut.
Genau, es ist nicht das große Horror-Highlight, aber es ist so, könnte sich so ganz gut bei Yamishibai und Co. einreihen.
Gut. Das auf jeden Fall.
Kommen wir zu den Zahlen. Endo.
Auf MAL hat der Anime eine 6,18 bei 250 Bewertungen, stand es hier der 2.10.2024. Unsere Community gibt eine 2,71 bei 14 Bewertungen. Gabby, was gibst du?
Ich gebe eine 5 von 10. Gerade ganz durchschnittlich für mich. Ja, damit ein ganzes Stück höher als unsere Community, aber so bei Horror gibt es bei mir immer so ein bisschen Sonderbehandlung. Endo.
Ja, ich glaube, ich schließe mich der Gleichschaltung jetzt auch an und gebe zum dritten Mal dieselbe Bewertung wie du, und zwar auch eine 5 von 10. Es war einfach ein netter kleiner Horror-Snack. Ne? Also wenn ihr Horror mögt, wenn ihr Yami Shibai mögt und nichts dagegen habt, wenn solche Titel mit sehr limitierter Animation arbeiten und so weiter und auch eben diesen ausgeliefert sein Horror atmosphärisch findet, dann schaut da auf jeden Fall rein, gibt dem auf jeden Fall eine Chance. Es ist nur ein Kurzanime, also ist jetzt kein Fulltime-Anime, und ich habe auch das Gefühl, dass die Folge jetzt auch genau die perfekte Länge hatte. Also das ist so ein Titel, wo ich sagen würde, der müsste nicht 24 Minuten gehen, weil dann wäre da, glaube ich, schon viel unnötiger Fluff bei. Deswegen, ja, hat mir gefallen, und ich werde es, denke ich, weiterschauen, weil ich Horror mag und weil wir Spooktober haben, und ja, mal schauen, was wird.
Was wird? Und es wird der nächste Anime. Und zwar schauen wir jetzt Nageki no Bore wa Intai Shitai im internationalen Titel Let This Grieving Soul Retire, lizenziert von Crunchyroll.
Crunchyroll!
Eine Light Novel-Adaption von Zero G, die hatten wir zuletzt im Frühling 2024 mit Mysterious Disappearances, wo wir bei Horror-Anime waren. Und letztes Jahr unter anderem mit Farming Life in Another World. Die Novel läuft seit 2018. Als Regisseur haben wir hier Takata Masahiro, der bei großartigen Anime wie High Rise Invasion und The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World Regie geführt hat. Fantastisch. Let's go.
Let's go. Das hier ist eine Anmod. Ich komm rein wie ein Rambock. Jetzt geht's um Let the Grieving Soul Retire. Das geht mir gewaltig auf die Eier. Jetzt wisst ihr, woher der Wind weht, und Gabby sagt euch, worum es geht.
Yeah.
Yeah.
Das ist eine gute Frage. Es geht um den, ja. Das geht um den Kai. Eigentlich Krei. Also Kai mit R ist der Krei.
So wie der Dortmunder Stadtteil. Nur mit, dass der Dortmunder Stadtteil mit Y geschrieben wird und der Typ hier mit I. Nicht zu danken.
Der lebt in einer Welt, in der es Dungeons gibt. Also so wie in Danmachi und in vielen anderen Anime dieser Art. Also es ist kein direkter Isekai, sondern einfach nur Welt mit Dungeons. Und in dieser Welt mit Dungeons gibt es natürlich, wer hätte es geahnt, Gilden und Partys und Levels und Dungeon-Levels. Wild, ne? Ganz verrückt, so dass die jetzt hier diese Computerspiel-Elemente in den Anime reinpacken. Das komme ich nicht drauf klar, Digga. Jedenfalls war es eine Party, seine Dungeon-Party, in der unter anderem Mashu aus Fate Grand Order oder Klö oder beziehungsweise Kuro aus Fate Loli und Fate Grand Order drin sind und ein Mädchen, das später dann einen Hexenhut tragen soll. Ist er sehr erfolgreich gewesen, obwohl er selber jetzt eigentlich gar nicht so krass drauf ist. Und er wird aber anhand von den anderen wegen seines Charismas oder so als Anführer dieser Gruppe, und aus dieser Gruppe heraus entsteht eine große Gilde. Und Jahre später ist er dann automatisch der Anführer einer Gilde, aber ist eher so, hält sich eher so im Hintergrund. Und eines Tages, ist er mal wieder bei seiner Gilde und sieht, was aus ihr geworden ist. Und dort will er erst undercover sein, wird dann aber relativ schnell aufgedeckt und alle hypen ihn ab, weil jetzt der große Master zurück in der Gilde ist und Mädchen möchten seinen Hahn, und so entstehen lustige Gilden-Alltagsgeschichten in der Leitung einer total wacky Gilde, in der alle Charaktere ein bisschen einen an der Waffel haben. Ja, es ist so ein Sitcom, so ein Isekai-Sitcom-Ding, auch wenn es nicht direkt Isekai ist, aber ich denke, man kann es so ein bisschen dort mit reinwerfen in das Ding. Es möchte so ein bisschen so ein Konosuba sein, glaube ich, oder
ja, genau.
So ein Sitcom-Ding halt, ne?
Richtig, also es soll so ein bisschen, es versucht so ein bisschen, dir die Charaktere zu sellen und dir quasi so sympathische, ulkige Charaktere, von denen jeder seinen eigenen Knacks mitbringt, zu präsentieren. Zum Beispiel die Kindheitsfreundin, die total verrückt nach dem Hauptcharakter ist. Ein lustiger Trope, den wir so noch nie gesehen haben. Da haben sie sich ja richtig was einfallen lassen. Und so weiter und so fort. Und die sich immer wieder mit dem Raufbold prügelt, die ihn verunglimpft im in der Kneipe da in der Stadt, wo die sind und so weiter. Und er, der natürlich chronisch verpeilt ist und immer Aufträge annimmt, die viel zu schwer für ihn sind und total kein Geld hat und so weiter. Und das hat mich so ein bisschen an die Adaption vom Konosuba-Autor erinnert, die nicht Konosuba sind, weil Konosuba kommt ja wirklich sehr, sehr stark durch seine Inszenierung und durch seine Delivery.
Kombatanten und durch die lustigen
Meme-Gesichter.
Hä? Kombatanten werden entsandt.
Genau, zum Beispiel Combatants oder es gab ja auch diesen einen, wie heißt der nochmal? Hatake Kimonomichi.
Stimmt, das war auch beim Konosuba. Der kam 2019.
Auto, ja. Richtig. Also es gab ja über die Jahre immer wieder Adaptionen von seinen anderen Light Novels und die waren nie so lustig wie Konosuba, weil das meistens absolute Billigproduktionen waren von irgendwelchen No-Name-Regisseuren. Und wir hatten es ja schon mal eher im Podcast heute, dass ein Witz halt dadurch lustig wird, auch zu einem großen Teil, wie man ihn erzählt. Und die Witze hier sind halt schon mal einerseits in der Distanz nicht wirklich lustig. Also du hast halt wirklich so 0815 Anime-Humor, wie eben, ja, die Gandere und die total verrückt nach ihm seiende und die Draufgängerische und deren Charakter-Trope ist der Witz. Und ich habe das Gefühl, man hat hier noch mal so ein bisschen aggressiver versucht, sie auch noch als Waifus zu sellen. Weil zum Beispiel bei Konosuba war das ja so, dass die Mädels ja wirklich komplett dämlich übertrieben sind. Und da wird auch schon mal gezeigt, wie so eine Aqua rumkotzt und völlig ausrastet und sich voll schnoddert und so weiter. Also auch auf die Gefahr hin, sie nicht als perfekte, cute Waifu zu inszenieren. Während man hier zum Beispiel ja schon sehr darauf geachtet hat, den Arsch von der Kindheitsfreundin zu betonen, die ganze Zeit in Hotpants rumgelaufen ist.
Was übrigens, Korrektur an der Stelle, die nicht die Kindheitsfreundin ist, sondern der Lehrling seiner Kindheitsfreundin von Liz Smart, die eigentlich Kudo aus
und Fate die ist smart.
Und die ist ziemlich smart, ja.
Offensichtlich.
Wir hatten gerade keine Unterbrechung und mussten nicht neu aufnehmen, sodass wir jetzt komplett sämtliche Gedankengänge, die wir hatten, verloren haben.
Genau. Richtig, nee, aber ich weiß tatsächlich sogar noch, was ich sagen wollte, und zwar, dass man in Konosuba jetzt kein Problem damit hatte, die Charaktere auch mal so ein bisschen dreckiger darzustellen, sag ich mal, und ihnen damit so ein bisschen vielleicht auch den Waifu-Faktor zu nehmen. Nicht, dass die Leute die Charaktere in Konosuba nicht trotzdem als Waifus behandeln würden, aber da hatte ich noch den Eindruck, ja, da war dann eben noch die Angst davor weniger da, während man hier schon so ein bisschen darauf geachtet hat, den perfekten Stereotyp-Image aufrechtzuerhalten. Und deswegen, das habe ich hier so als Unterschied wahrgenommen und deswegen hat sich der Anime, was das angeht, halt auch weniger getraut. Aber das Problem war halt auch so ein bisschen, dass es auch einfach verdammt trocken erzählt war.
Übrigens, wenn ihr euch jetzt gerade fragt, warum Endo jetzt gerade flüsterleise spricht, daran können wir jetzt leider gerade nichts ändern, denn es ist Schlafenszeit geworden bei die Bordsteine wurden hochgeklappt in Dublin und schläft ganz Dublin und Endo ist der Einzige gerade in der Stadt.
Ganz leise sein.
Endo ist der Einzige gerade in der Stadt, der noch wach ist.
Richtig.
Kleiner Nachtschwärmer.
Die Wände in Irland sind so dermaßen dünn, dass alle in allen anderen Häusern hier aufwachen würden, wenn ich vernünftig sprechen würde.
Okay. Ich habe nicht so viel über das Ding zu erzählen. Ich fand es super langweilig. Es hat nicht ein einziger Witz irgendwie gezündet bei mir. Es sah sehr mittelmäßig aus, aber das war jetzt nicht so schlimm. Ich fand die Charakterdesigns sogar teilweise ganz nice. Der Hexenhut war stabil, aber den hat man halt nur im Opening gesehen, weil das Mädel sich den Hexenhut noch nicht aufgesetzt hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Das ist sehr schlecht. Ich glaube, das machen die extra mittlerweile so, dass die Hexenhutmädchen in der ersten Folge kaum vorkommen, um mich irgendwie zu catchen, dass ich weiterschaue. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Gibt genug andere Anime mit Hexenhüten, die gut sind, wie Elena.
Ja.
Und
außerdem noch Elena.
Ja. Mist. Japan macht mal mehr gute Anime
stimmt, mit jetzt, Hexenhut. Wo du sagst, also mir fällt auch spontan jetzt kein anderer guter Anime mit Hexenhut ein.
Wirklich keiner. Nein. Sie könnten, wenn sie Raildex weiter adaptieren, kommt dann irgendwann ein Mädel mit Hexenhut. Otinus. Später auch nochmal eine andere mit Hexenhut. Also gibt's schon. Wobei, stimmt, im Raildex-Movie gibt's ja auch drei Mädels mit Hexenhüten. Also insofern, ja. Gut, Elena und Raildex. So. Und Little Witch Academia, das stimmt. Wurde gerade im Chat erwähnt. Haben wir drei gute Hexenhut-Anime.
Immerhin.
Guti, hast du noch was zu sagen? Es ist eine langweilige Isekai-Sitcom, die keine Witze hat, die lustig sind. Also, fertig.
Ja, also wie gesagt, also keine Ahnung, also der Anime hat halt wirklich so gar nichts, was irgendwie besonders ist oder ihn irgendwie hervorhebt oder so. Die Charaktere sind halt alles irgendwelche Waifu-Stereotypen, die Charakterdesigns sind teilweise ganz nett, aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach nur langweilig, weil der Inhalt ist halt jetzt auch nicht sonderlich lustig oder innovativ oder kreativ in irgendeiner Hinsicht. Auch da vielleicht wieder, wenn ihr so irgendwelchen Fluff wollt, dann könnte der Anime euch eventuell gefallen, aber ja, mehr als das hat er jetzt nicht unbedingt zu bieten.
Ja.
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 Na dann.
Zahlen.
Kommen wir zu den Zahlen.
Auf ML haben wir eine 6,96 bei 2084 Bewertungen. Stand hier der 2.10.2024. Unsere Community gibt eine 3,79 bei 14 Bewertungen. Endo.
Also auch hier wieder, das ist jetzt nicht der Anime gewesen, den ich am meisten gehasst habe in letzter Zeit, auch nicht unbedingt in dem Genre. Deswegen will ich dem jetzt auch keine super fiese, niedrige Bewertung reindrücken. Aber ja, so wie gesagt, er bringt halt nichts mit, was irgendwie gut performen kann. Dann rewatcht lieber nochmal Konosuba oder Princess Connect, wenn ihr einen tatsächlich witzigen Isekai-Anime sehen wollt oder Fantasy-Anime. Der hier wird's dann auf jeden Fall nicht. Deswegen gebe ich, denke ich mal, eine 3 von 10. Gabby.
Yep. Brauche ich noch mehr sagen?
Nee, wir sind einfach in der Gleichschaltung versunken heute.
Ist einfach so. Letzter Anime für heute. Jetzt gibt's noch mal ein bisschen edgy. Da war so ein schöner, kreativer Lafina-Abklatsch. Amagami-san Chino Ain Musubi im internationalen Titel Tying the Knot with an Amagami Sister, wo ein Typ in eine Frauen-WG reinkommt und jetzt dort leben muss. Mensch, du.
Auf den freue ich mich aber tatsächlich. Also den hatte ich im Vorfeld der Season auch schon auf dem Schirm und da fand ich die PVs ganz nett.
Okay. Lizenziert von Crunchyroll. Ist bitte dein leisestes Crunchyroll, was du kannst.
Crunchyroll.
Eine Manga-Adaption von Studio Drive, die hatten wir letztes Jahr mit The Demon Prince of Momochi House und außerdem haben sie letztes Jahr auch Staffel 3 von Konosuba gemacht. Der Manga hier läuft seit 2021. Von Konosuba Staffel 3 haben wir auch Regisseur Abe Yujiro da. Der hat ebenfalls das Megumin-Spin-Off gemacht. Der hat an seiner Seite noch Assistenzregisseur Watanabe Hiroshi, der Regisseur von You Are Under Arrest und Hellgirl. Und beim Charakterdesign haben wir Isuka Haruko, die Charakterdesignerin von The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to be Arc Enemies, den wir letzte Season hatten, und von Horimiya. Dann Titties, würde ich sagen. Auf geht's.
Jawohl.
So. Ja, ich bin jetzt hier aufs Land gereist, weil ich hier in dieser deutschen Kirche aushelfen muss. Und ich werde hier in diesem Wohnheim leben. Neben dieser deutschen Kirche. Und ja, dann gucke ich mal rein hier. Da ist ja gar keiner da. Dann gucken wir mal in die erste Etage. So, da sind ja Frauenstimmen hier aus der Tür. Dann mach ich mal auf hier. Ah, da sind sie ja. Die Uschi, die Uli und die Heike beim Umziehen. Ha, das sind ein paar Granaten. Haben wir gleich mal eine Kippe angeboten und ein Bier. Und jetzt geht's los hier. Wird gefickt. Ende, worum geht's?
Ja, der gute Yuryu ist ein Oberschüler, der jetzt an die Uni gehen möchte. Und zwar in der wunderschönen Stadt Kyoto, die ja, wie ihr wisst, aus sehr, sehr vielen touristisch genutzten Schreinen und Tempeln besteht. Ja, und einer dieser Tempel gewährt ihm Unterschlupf, wo er allerdings nicht nur alleine lebt. Und auch nicht mit Leuten, die während seiner Podcast-Aufnahme ins Zimmer kommen und die sagen, dass sie leiser sein sollen, sondern mit drei jungen Mädchen, die er am ersten Tag natürlich auch direkt einmal beim Umziehen erwischt. Und die drei freunden sich mehr oder weniger so ein bisschen mit ihm an. Es gibt so ein paar Startschwierigkeiten, die in erster Linie daraus bestehen, dass er sie sehr, sehr oft beim Umziehen erwischt. Aber am Ende der Folge stellt sich heraus, dass die Bedingung dafür, dass er dort lebt, ist, dass er eins dieser drei Mädchen heiratet. Und so befindet er sich nun in einer ulkigen Situation, in der er sich eins der drei vermeintlich reinen Schreimädchen als Frauen aussuchen muss.
Ja, und zur Auswahl hat er
Ulkig.
Zur Auswahl hat er den Fötus, das Baby und das Kind.
Genau.
14, 17, die drei Jahre. 14, 17 und 20 sind die.
Die sind ja canonically eigentlich alle älter als er.
Echt, ist der 13 oder was? Nee, der ist 17.
Ja.
Also
ja,
ist er genauso, 13. Also ist er genauso alt wie die mittlere und 3 Jahre älter als die jüngste und 3 Jahre jünger als die älteste.
Echt? Ich dachte, es wurde gesagt, dass die alle das gleiche Alter haben und alle drei älter sind als er.
Nee, sind genau 3 Jahre unterschiedlich. 14, 17, 20.
Okay.
Und er ist 17.
Da habe ich mir das heißt, falsch gemerkt.
Es ist schon mal relativ klar, dass er mit der 17-Jährigen zusammenkommt. Weil
ja,
die Lolicons werden bei sowas generell nicht zufriedengestellt. Da gibt es höchstens halt Edgy-Situationen für die, aber die Jüngste nimmt er nicht. Und die Onesama-Fans, die werden ebenfalls nicht zufriedengestellt. Ob mit denen gibt es dann meistens so, die hat dann eher so die motherly Role, die so fürsorglich ist und so weiter. Und er kommt natürlich mit der Zundere zusammen, die halt gleichaltrig ist wie er. Es ist wieder sehr, sehr offensichtlich.
Ja,
also mit dem Baby.
In solchen Anime kommen die Charaktere sehr oft mit der Zundere zusammen, das stimmt.
Ja, ist so.
Ja.
Oder mit gar keinem, weil der Anime das Ding nicht weiter adaptieren wird und der Manga wahrscheinlich noch 3.
Weiß man nicht, also der bekommt immerhin 26 Folgen. Also ich denke mal, der wird, ja, der läuft tatsächlich Tukur.
Okay.
Ja.
Ich hoffe, wir haben jetzt gerade nichts geleakt. Weil das ist nirgends, das sehe ich hier nirgendwo. Hä?
Das steht doch bei Anilist.
Echt?
Bewertung nach Folge 1 von 24 ausgestrahlten Folgen. Steht hier bei uns im Discord.
Okay.
Und ich meine, das wäre auch vorher schon in allen Announcements bekannt gegeben worden, dass der Tuco läuft.
Das sage ich ja, bei Anilist steht 24 Folgen. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann war das.
Deswegen, da haben wir so richtig was von dem Spaß.
Ja.
Nee, also man kann auf jeden Fall sagen, es war ein Edgy-Anime der alten Schule. Es war auf jeden Fall ein Nordhina, genau, gesponsert von NordVPN. Nee, es war auf jeden Fall ein Lovehina-Klon und es war vor allen Dingen ein Tempuru-Klon. Also wer sich daran erinnert, wir hatten vor ein oder zwei Seasons ja diesen Anime Tempuru, der exakt das gleiche Setting hatte, also wo es auch um den Typen ging.
Das ist tatsächlich über ein Jahr her. Es war Sommerseason 23.
Krass, ist das schon so lange her? Ich habe wirklich das Gefühl, das war erst letztens gewesen.
Übrigens, sprich mal ganz kurz weiter. Unser Livestream, der jetzt gerade läuft, der ist gerade eben offline gegangen, was irgendwie allerdings jedes Mal passiert. Und aber du kannst weiter gerne über den Anime reden. Wir nehmen beide Podcasts auf. Ich starte in der Zwischenzeit den Livestream neu.
Es ist auf jeden Fall ein Tempuru-Klon. Übrigens, wenn ihr bei besagten Livestream dabei sein wollt, dann findet ihr den jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf nanaone.net/livestream. Da findet ihr auch unseren Discord. Falls ihr Teil der Diskussion um die Anime, die wir hier schauen, sein wollt und außerdem eure Bewertung dazu abgeben wollt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Jedenfalls, um zurück zum Thema zu kommen, ist es auf jeden Fall so ein Tempuru-Klon mehr oder weniger, was das angeht. Und besteht im Grunde nur aus Tropes, die man in ähnlichen Anime halt schon gesehen hat. Also es gibt hübsche Panoramen von typisch japanischen, kyotischen Einstellungen. Also man sieht viele Tempel, viele Kirschblüten, viele Schreinmädchen, die alle auch mehr oder weniger so den Edgy-Charakteren entsprechen. Also was hattest du nochmal am Anfang gesagt, Gabby? Wir haben die Tsundere, den Semen Demon und die Nette.
Und die Onesan, ja.
Genau, und die Onesan. Dann die Edgy-Szenen waren halt auch aus dem Edgy-Szenen-Katalog. Wobei wir ja festgestellt haben, dass das heutzutage eigentlich fast schon wieder innovativ wirkt, weil du diese Art von Anime eigentlich nicht mehr so oft hast. Die meisten Edgy-Anime, also man könnte jetzt quasi so ein bisschen unsere Podcast-Aufnahme zu Tempuru hier reinschneiden, weil die meisten Edgy-Anime, die in den letzten Jahren ja rausgekommen sind, hatten ja alle so ein Gimmick mehr oder weniger. Oder versuchen, das mit einer ernsten Geschichte zu verbinden, während das hier halt dann einfach nur so stupid fun und size of life ist. Und ich muss sagen, das ist eine Art von Anime, die mir eigentlich gefällt, weil ich das eigentlich sehr chillig finde. Also, dass du da einfach irgend so ein hübsches Setting nimmst und da so einen lockeren, episodischen Edgy-Anime drin erzählst, gibt Schlimmeres, meiner Meinung nach.
Ja. Und da läuft der Stream wieder. Wir kommen zurück. Ja, also ich fand ihn halt, der war halt dermaßen generisch, sorry für das Wort, aber es ist wirklich alles war Standard edgy Romance Harem Anime Gedöns und ja, auch der Ablauf halt war so klar, gleich irgendwie so, die Zundere ist natürlich erstmal wieder total anti gegenüber dem Dude und dann landet er in diversen leicht schlüpfrigen Situationen, also viel traut sich das Ding ja nicht, natürlich kommt dann immer wieder die Zundere mit dazwischen und versteht das alles falsch und dadurch wird sie noch mehr Zundere. Und am Ende aber stellt sich heraus, dass er eigentlich ein total netter Typ ist und dann merkt sie so, ha, Mensch, das ist ja ein total netter Typ und wird ein bisschen aufgeweicht. Und in der nächsten Folge ist sie wieder komplett Zundere die ganze Zeit und das wird sich dann jede Folge genauso durchziehen.
Ja, also ich stehe jetzt auch nicht so sehr auf diesen Zundere-Trope, muss ich sagen, aber ja, keine Ahnung, ich mag einfach so diese Art von Lighthearted-Geschichten, deswegen mochte ich ja auch zum Beispiel Jonas Geisterhaus, weil das war ja im Grunde genau dasselbe, wobei Jonas Geisterhaus noch hin und wieder versucht hat, so ein kleines bisschen Stakes zu introducen, während das hier ja so wirkt, als würde das wirklich nur komplett Slice-of-Life-mäßig vor sich hin plätschern, also vielleicht in der Hinsicht so ein bisschen mehr vergleichbar mit Anime wie Quintessential Quintuplets, ja. Aber keine Ahnung, ich mag das halt, also so ein bisschen Brain-Off-Waifu-Anime, so ein bisschen das, was ich mir von dem Anime mit den hübschen Charakterdesigns hier, Loner Life in Another World oder wie der heißt, erwartet habe. Das bekommt man hier, also wenn man einfach auf edgy steht und auf lockere Geschichten, dann ist der eigentlich ganz nett, ein ganz netter Fluff-Titel. Optisch war der eigentlich auch ganz nett, also hat jetzt keine Bäume ausgerissen, aber war jetzt auch nicht super scheiße oder so.
Hat mir sogar optisch ziemlich gut gefallen. Also das gab so ein paar Momente, die waren echt schick in Szene gesetzt und auch so die Charakteranimationen waren teilweise recht flüssig und so. Also das ist eigentlich stabil.
Kann man mal machen.
Für Slice of Life Verhältnisse auf jeden Fall im oberen Bereich eingesiedelt.
Jo.
Ja. Irgendwie, wenn du die ganze Zeit flüsterst, dann versuche ich irgendwie, fange ich irgendwie auch zwischendurch irgendwie immer an zu flüstern, obwohl ich das gar nicht müsste, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so dumm, weil ich meinen Hals damit nicht so sehr belaste.
Siehste, hat sogar noch medizinischen Wert, diese Podcast-Aufnahme.
Dann bleiben wir halt heute beim ASMR-Podcast.
Beim gemütlichen Nada One ASMR-Podcast im Flüstermodus.
Dann würde ich sagen, Endo, erzähl uns noch mal ein bisschen was über ein paar Zahlen.
Über was?
Zahlen.
Ach so, ja. Ich habe erst verstanden, erzähl uns ein bisschen was über Marzahn.
Ja, kannst du auch was über Marzahn erzählen?
Ich weiß nur leider nicht viel über Marzahn, außer dass es als Assi-Viertel gilt. Aber das kann ich selber, das habe ich nicht gefact-checkt. Ich selber war nie in Marzahn. Von daher erzähle ich euch lieber Sachen, die wir gefact-checkt haben. Und zwar die Bewertung des Anime. Und zwar auf MyAnimeList hat der Anime eine 7,01 bei 1198 Bewertungen. Stand ist hier der 2.10.2024. Unsere Community gibt eine 4,56 bei 16 Bewertungen. Gabby.
Boah. Ich will ihm nicht die gleiche Bewertung geben wie den beiden shittigen Isekais oder Halb-Isekais, weil da war er noch so ein bisschen besser. Ich gebe noch eine knappe 4 von 10. Endo.
Ich, gute Frage. Also ich würde sagen, ich habe mich schon recht gut unterhalten gefühlt. Ich weiß nicht ganz, ob es für mich für eine 6 von 10 reicht. Oh, ich sag einfach mal, ich runde auf, weil er eigentlich ganz hübsch war und gibt doch eine 6 von 10. Wie gesagt, war ein kleiner edgy Slice-of-Life-Anime, ein kleines Waifu-Ding, was jetzt inhaltlich weder mit Innovation noch mit Spannung überzeugen kann, aber was grundsätzlich einfach ein chilliges Feeling hat und ich mag solche Anime. Werd den ziemlich sicher auch weiterschauen, deswegen, ja, 6 von 10, mochte ich.
Dann sind wir durch für heute. Das war ein mittelmäßig okayer, durchwachsener Start in die neue Season. Ja, ist okay, kann man machen. Es ist ja bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel draußen. Die großen Highlights, die brauchen alle noch, wobei Uzumaki ist schon gestartet, aber der wurde nicht ausgewürfelt für heute. Aber ja, gerade heute, wo wir es aufnehmen, sind zum Beispiel Dandadan und Blue Box gestartet, auf die ich ja sehr gespannt bin. Aber das dann in den kommenden Wochen. Wahrscheinlich haben wir Dandadan und Blue Box wieder dann in den zwei letzten Sendungen. Wir kennen ja unseren Pappenheimer Zufallsgenerator. wir gehen gleich nochmal ganz kurz in den Bonus-Content. Ich habe euch von einem kleinen Filmchen zu erzählen, den ich vor 2 Tagen im Kino gesehen habe. Bis dahin erstmal noch ein paar Informationen für euch. Endo hat es heute schon mal erwähnt, wenn ihr bei unserer Podcast-Aufnahme live dabei sein wollt. Jeden Dienstag um 19.30 Uhr findet dieser Podcast hier in Form eines Livestreams statt. Da nehmen wir das Ganze auf. Ihr könnt live dabei sein, könnt eure Bewertungen abgeben. Wir reacten gemeinsam auf die Anime. Und ja, das macht Spaß. Wahrscheinlich, ich habe gerade 19.30 Uhr gesagt, wir werden wahrscheinlich jetzt die für diese Season mal 19 Uhr ansetzen, damit Endo erst zum Ende des Podcasts ganz leise werden muss und dann noch einen gewissen Zeitraum ein bisschen lauter sein kann und seine Nachbarn nicht allzu sehr stört dabei.
Ja, wobei ich generell diese Season im Flüstermodus unterwegs sein werde, weil, wie gesagt, die Wände hier sind wahnsinnig dünn und man will ja vor allen Dingen hier in einem anderen Land, wenn man mit vielen Nationen in einem Haus wohnt, jetzt nicht unbedingt den Leuten mega auf den Schlips treten.
Der mal lautes Deutsch rumschreit.
Genau, richtig lautes, aggressives Deutsch und deswegen werde ich diese Season generell ein bisschen leiser sein, werde wahrscheinlich die meiste Zeit in so einer Stimmlage reden. Ich hoffe sehr, dass ihr euch nicht gestört davon fühlt und dass euch das nicht stört. Ich bin mir ziemlich sicher, nach ein paar Podcast-Folgen werdet ihr euch daran gewöhnt haben und erlebt dann in der Winterseason, wenn ich wieder zu Hause bin und wieder rumschreien kann, wieder das Comeback des schreienden Endos. Und bis dahin stellt euch einfach vor, ihr habt mich schon immer als chilligen Surfer-Dude kennengelernt, der immer so ganz relaxed und chillig redet. Leute, was ist denn los hier? Ha? Schauen wir mal, was die guten Anime sind. Na, finden wir raus diese Season. Finden wir raus zusammen.
Ja, genießt die ASMR-Zeit.
Richtig, genießt die ASMR-Zeit.
Das ist der ASMR-Arc vom Nanamon-Podcast.
Richtig.
Ja, wenn euch der Podcast gefällt, gerne 5 Sterne auf Spotify und Apple Podcasts auch geben. Da freuen wir uns drüber. Das ist gut für den Algorithmus. Dann immer mehr Leute, die diesen wunderbaren Podcast hier hören. Und kommt gerne bei uns im Discord vorbei. nanaone.net, da findet ihr Livestream und Discord und so weiter. nanaone.net. Bonus-Content. Ich war im Kino vor 2 Tagen und habe mir Lookback angeschaut. Ein tatsächlich nur 59 Minuten langer Film, der mit 20 Minuten Interview-Content noch auf 79 Minuten gestreckt wurde. Aber ja, allzu lange waren wir nicht im Kino. Und ich hab gerade vergessen, wie der Publisher hieß, der den ins Kino gebracht hat. Das war ein Publisher, der überhaupt keine Anime-Erfahrung hat. Steht leider auch nicht bei Anisearch drin. Egal. Die Übersetzerin aber, die kam bei uns vor einigen Wochen ins Discord rein und hat ein bisschen geworben für das Ding, hat gesagt, ja, hier, super cooles Projekt gewesen, habe ich super genossen, dafür zu arbeiten und wäre cool, wenn ihr dem eine Chance geben würdet. Ist ja so ein bisschen unter dem Radar durchgelaufen, dass der überhaupt im Kino läuft, weil dafür jetzt eigentlich gar keine Werbung oder so gemacht wurde. Dafür muss ich sagen, war der Kinosaal okayisch gefüllt, also waren jetzt ein paar mehr Leute als von unserer etwas größeren Gruppe auch noch drin. Und ja, da habe ich mich kurzerhand entschieden, mir diesen Film auch mit ein paar Leuten anzuschauen und ich bereue es nicht. Erstmal, Lookback basiert auf einem Manga von vor 3 Jahren, der vom Chainsaw Man Autor ist. Das ist so ein One-Shot-Manga, der Chainsaw Man Autor, der hat ja relativ viele von diesen One-Shots gemacht. Handelt im Prinzip von zwei Mädels, die gemeinsam Manga zeichnen und auf eine etwas ungewöhnliche Art und Weise zueinander finden. Also es sind zwei Grundschülerinnen, Mittelschülerinnen, erst Grundschüler, dann Mittelschülerinnen, ja, der geht immer einen relativ langen Zeitraum bis ins Erwachsenenalter. Und die beiden zeichnen Comics für die, also Mangas für die Schülerzeitung und ja, die eine hat so, ja, recht kindliche Zeichnungen, wo man schon so ein bisschen sieht, dass da vielleicht ein gewisses Talent da ist und so weiter, und sie ist auch total im Hype so im Manga zeichnen und zeichnet halt jede Woche einen Comic für die Schülerzeitung, und die andere zeichnet super detaillierte Hintergründe und so, und da könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass sich das ein bisschen ergänzt und so. Und aus einem ganz kurzen Konkurrenzkampf so ein bisschen wird dann eine ziemlich innige Freundschaft zwischen den beiden, wie sie halt gemeinsam Mangaka werden. Viel mehr will ich an der Stelle auch gar nicht erzählen. Das Ding greift nämlich auch ein paar Themen auf, die man jetzt am Anfang nicht erwarten würde. Ich würde mal eine Sache kurz erwähnen, weil sonst kann ich über das Ding nicht wirklich reden in einer Review-Form. Es ist, ich spoiler jetzt nicht direkt irgendwas aus dem Anime, aber ich spoiler ein Thema, das mit hier halb vor, also nicht direkt vorkommt, indirekt vorkommt. Und zwar, also ich glaube, es war jetzt genug Spoilerwarnung, dass ihr jetzt abschalten könnt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, weil ich werde die restliche Zeit dieses Podcasts jetzt eben darüber reden. Aber es ist kein direkter inhaltlicher Spoiler. So viel kurz noch. Es geht nur um ein Thema, das mit aufgegriffen wird. Und zwar der Kyoto Animation Brandanschlag von 2019, bei dem viele, ich weiß gerade leider nicht die genaue Zahl, aber viele Animatoren, die bei Kyoto Animation gearbeitet haben, ums Leben gekommen sind und der von einem ja, geisteskranken Menschen erzeugt wurde, der sich an einem Studio rächen wollte für etwas, was niemand in irgendeiner Form verbrochen hat, was er sich halt in seinem Wahn ausgedacht hat. Der Film ist quasi in seiner Gänze eine Aufarbeitung der Gefühle, die Animatoren durchlebt haben, oder die Branche oder die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, die eben oder generell Künstler, die jetzt eine Anime-Affinität haben, erlebt haben bei diesem Anschlag. Oder also nicht bei dem Anschlag, sondern also ja, man hat halt gemerkt, dass das Produktionsteam und der Chainsaw Man-Autor, dass die hier sehr viel Persönliches hier reinfließen lassen haben, sehr viele persönliche Gefühle über dieses tragische Ereignis damals. Und das auf eine ganz andere Art und Weise eben verarbeitet haben hier, aber eben sie haben es hier irgendwie auf eine gewisse Art und Weise verarbeitet und es wird dann halt sehr, sehr deutlich, sobald man halt am Ende des Films angelangt ist, was hier die, nicht direkt Message ist, aber was hier die Gefühle sind, die ja ausgedrückt werden sollten. Und Luftkino heißt der Publisher, LUF-Kino übrigens, wurde gerade im Chat gesagt, vielen Dank. Im Chat sehe ich auch gerade, die Parallele habe ich gar nicht gezogen. Und das ist schon eine weite Interpretation. Das ist interessant, weil wir waren uns in unserer Gruppe komplett einig und haben auch unabhängig voneinander sind wir auf diese Verbindung gekommen. Weil es halt alles, was irgendwie damit zusammenhing, war sehr, 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 sehr nah am tatsächlichen Ereignis und wurde sehr ja, realitätsnah behandelt. Deshalb würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass das weit hergeholt ist. Das war, also wir fanden es alle extrem offensichtlich. Und ich habe die beiden auch im Internet schon gelesen. Also von daher, ich glaube, also würde mich extrem wundern, wenn wir hier jetzt gerade kollektiv das fehlinterpretiert haben. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wenn wir es fehlinterpretiert haben, dann ergibt der ganze Film für mich keinen Sinn und dann müsste ich eine völlig andere Bewertung geben. Und ja, also von daher, ich werde mal auf Basis dieses Ereignisses weiter diesen Film, also mit diesem Ereignis im Hinterkopf und mit meiner Interpretation diesen Film weiter bewerten, weil ich sonst überhaupt nicht verstehen würde, was der Film aussagen möchte. Genau. Und im Chat wird auch geschrieben, der Manga kam exakt 2 Jahre nach dem Anschlag raus. Also ich nehme an, damit ist das Datum gemeint. Warte mal, ich check das nochmal ganz kurz. Aber das ist dann ja dann, also dann geht es ja gar nicht mehr offensichtlicher, wenn es wirklich das Datum 19.07.2021 ist der Manga erschienen. Kyoto Animation Anschlag. Ja, 18.07.2019, also genau zwei Jahre und ein Tag danach. Okay, ich denke, dann ist es sehr offensichtlich. Dann brauche ich mir hier nichts einreden bei meinem Review, sondern ich denke, ich kann ganz gut davon ausgehen. Der Manga ist übrigens in Deutschland auch erschienen bei Egmont, das sehe ich gerade 2022 schon. Da könnt ihr euch den auch besorgen. Genau. Ja, und auf jeden Fall ich würde sagen, so mit diesem Gedanken im Hintergrund, dass das eine sehr, sehr persönliche Geschichte war, kann ich das Ding sehr fühlen. Also habe ich das Ding auch sehr gefühlt. Generell war das ein sehr chilliger Film, sehr emotionaler Film. Ein paar Momente fand ich, die haben für mich nicht so ganz funktioniert, aber jetzt im Nachhinein betrachtet haben sie vielleicht doch irgendwie funktioniert. Es ist schwer, es ist halt eine Stunde gewesen und dadurch auch eine sehr komprimierte Geschichte, was aber vom Pacing her hat das Ding trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Es war sehr viel in 60 Minuten. Und diese Eindrücke, die musste ich auch erstmal verarbeiten und die habe ich auch bis jetzt, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig verarbeitet. Aber ich kann sagen, der Film war irgendwie inspirierend, weil ich hab vor einiger Zeit angefangen, einfach mal random zu versuchen, mir so Weep-Zeichnen beizubringen. Ich habe in dem Film so ein bisschen auch wieder so, weil es halt so um Herzblut von Zeichnern, von Animatoren irgendwie so geht. Den Zeichnern eigentlich bloß, um Animatoren ging es hier nicht. Habe ich einfach so die richtigen Vibes gespürt. So. Das ist halt so, dass ich da so ein bisschen mich reinfühlen konnte. Und ansonsten war es in erster Linie ein sehr interessantes Animationsexperiment. Mir war nämlich aufgefallen, dass die Konturen in dem Anime an vielen Stellen sehr, sehr rough sind. Und dann habe ich in den Credits gesehen, dass es keine Second Key Animation Credits gibt. Also keine Credits für den Punkt, wo dann eben aus den eher unsauberen Key-Animationszeichnungen die cleanen, sauberen Konturen und Linienführung wird, die es dann am Ende in dem Ergebnis gibt, sodass, also hier wurde ein Schritt übersprungen bei der Animationsproduktion, sodass wir einfach hier diese roughen, groben Linien drinne haben. Das wurde dann in dem Interview auch nochmal bestätigt mit dem Regisseur, der es am Ende lief, der hat das dann auch gesagt, das war beabsichtigt eben so. Gut, das war auch logisch, dass es beabsichtigt so war, aber es wurde eben nochmal bestätigt, dass hier ganz bewusst darauf gesetzt wurde, mit diesen roughen Key-Animationszeichnungen zu arbeiten. Und eben nicht alles komplett durchzupolieren. Und an ein paar Stellen fand ich das cool, an ein paar Stellen fand ich das irgendwie ein bisschen weird. Aber im Großen und Ganzen war das Ding großartig produziert, hat absolut geile Sakuga-Momente. Da gibt es eine Szene einfach, wo die eine Charakterin so tanzend einen Feldweg lang rennt und die ganze Zeit so hin und her tänzelt und irgendwelche Tanzmoves macht. Und war wohl laut des Interviews, gab es da wohl komplette Freiheiten für die Animatoren, die konnten da an der Stelle einfach machen, was sie wollen. Und die haben sich da richtig ausgetobt und es sah super krass, super flüssig aus. Also richtig, richtig krasse Produktion. Das ganze Ding, von vorn bis hinten. Also das fand ich ziemlich fantastisch, ja. Über viel mehr kann ich jetzt leider nicht reden, oder jetzt hier viel zu spoilern. Wie gesagt, das Ding geht eine knappe Stunde bloß. Kann ich nicht so viel über den Inhalt reden. Das tut mir an der Stelle leid, aber ich denke, wir können es an der Stelle auch mal abschließen, bevor meine Stimme jetzt gleich komplett versagt. Ich gebe diesem Film am Ende eine 8 von 10. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich hoffe, der kommt nochmal irgendwie bei uns auch nochmal auf Blu-ray oder so raus, dass man den jetzt nicht nur ein einziges Mal bei einem Kino-Event sehen konnte, weil dann wäre es echt schade drum. Hier würde ich auf jeden Fall eine Schauempfehlung aussprechen. So. Oh Gott, mein Hirn ist völlig geschmolzen. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Endo, lass es uns beenden.
Jawohl, lass es uns endlich beenden.
Ich muss ins Bett.
Lass es uns jetzt beenden. Das mit uns beiden, das wird nichts hier. Hör auf zu weinen. Du weißt ganz genau, das Schluss ist hier. Wir hatten drei schöne Jahre auf und ab und viel gelernt, uns angeschwiegen für lange Zeit, gemerkt, das ist den Stress nicht wert. Ja, auf jeden Fall, lass es uns beenden. Richtig.
Ja, und wir lassen eine ganz bestimmte Person das alles hier beenden. Und zwar
Mötsch. Eine wunderbare Person. Mötsch.
Tschaußen.
Tschüss.
Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nanaone.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet
Donnerstag ab 19.30 Uhr
unseren Livestream ein. Wollt ihr uns etwas Gutes tun, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, macht unseren Podcast bekannt und bewertet uns auf iTunes. Das Lied im Intro und Outro hat den Namen Darkness und ist von Fabio Confalone.